ඇසිස් අයින්ස් ඔස් ඉන්ඩුනේසිස චායත් ඔඩ ආචයන්ඌරු උත්තේසි.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 8. Juni 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Nunu Nursia, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident betonte erweiterte Entradikalisierung. Geistig Behinderte erleben noch Diskriminierung. Die Indonesian Luftstreitkräfte TNI AU werden auch Kriegsstaffeln haben. Die Welt sollte sich einigen, die illegale Fischerei zu bekämpfen. Der Rang der Staatlichen Universität Indonesiens UI. Indonesien und Singapur arbeiten zusammen der Digitalisierungsära und der Industrierevolution 4.0 zuvorzukommen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Regierung führt weiter die Entradikalisierung durch, um die Verbreitung des Radikalismus einschließlich im Campus zu bekämpfen. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo am 7. Juni 2018 bei seinem Arbeitsbesuch im Dorf Majasari, dem Bezirk Indramayu, West Java. Joko Widodo fuhr fort, dass die Aufdeckung der terroristischen Aktivitäten im Campus eine eigene Sorge hervorrufe. Nach der Meldung des stellvertretenden Leiters der Abteilung für Protokoll, Presse und Media des Präsidentensekretariats B. Mahmudin erklärte Joko Widodo weiter, dass der Entradikalisierungsprozess von der Regierung wie unter anderem über die Nationalbehörde für Terrorismusbekämpfung BNPT und über die Indonesian Streitkräfte und die indonesische Polizei durchgeführt habe. Der Präsident hofft aber, dass der Entradikalisierungsprozess von den Gesellschaften und Religionsorganisationen gefördert werden solle. Die Behinderten sowohl in Indonesien als auch in anderen Ländern im südostasiatischen Gebiet ASEAN erleben noch viele Diskriminierungen. Die Leiterin des Verbandes der Geistesgesundheit, Jenny Rosa, sagte am Mittwoch, den 6. Juni 2018, bei der Pressekonferenz des ASEAN Behindertenforums, Es gebe viele Fragen bezüglich der Behinderten, vor allem der geistig Behinderten in Indonesien und einigen anderen ASEAN-Ländern. Dies könne man an der großen Anzahl der geistigen Behinderten, die weggesperrt wurden, ersehen.
Isu yang terkait dengan penyandang disabilitas, yaitu isu mengenai orang-orang dengan disabilitas.
Die Konvention über die Menschenrechte zur geistigen Behinderung nennt die geistige Behinderung psychosoziale Behinderung. Es gibt viele große Probleme, die Menschen mit geistiger Behinderung betreffen. Ich vertrete die Organisation von Menschen mit geistiger Behinderung, eine der schwersten im Sinne des Wortes größten Verletzung der Menschenrechte ist die Freiheitsentziehung von Personen, die eingesperrt leben, nicht nur in Indonesien, sondern auch in anderen Ländern des ASEAN. Es ist ein großes Problem und oft wird angenommen, dass die Menschen mit psychischen Störungen im Gewöhnlichen stecken. Jenny fährt. Neben der Fesselung von Personen gäbe es noch eine andere Form der Eroberung der Rechte der geistigen Behinderten, nämlich die Entsendung in Sozialheime, die wie Gefängnisse seien. An dem ASEAN-Behindertenforum nahmen die Delegierten aus acht Ländern wie unter anderem Kambodscha, Myanmar, Singapur, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, die Philippinen und Indonesien teil. Dieses Forum dient dazu, die ASEAN-Mitgliedsländer dabei zu motivieren, die Rechte der Behinderten zu realisieren. Die Indonesian Luftstreitkräfte TNI AU werden im Jahre 2024 acht Staffeln von Kriegsflugzeugen haben. Die Indonesian Luftstreitkräfte TNI AU werden im Jahre 2024 acht Staffeln von Kriegsflugzeugen haben. Der Leiter der Indonesian Luftstreitkräfte, Marschall Yuyu Sutisna, erklärte am Donnerstag, den 7. Juni 2018, im Flughafen Halim Perdana Kusuma vor den Kadetten der Luftstreitkräfte, dass die Indonesian Luftstreitkräfte TNI AU der Materialstärkung Planung nach acht Luftstaffeln haben werde. Die jeweils aus 60 Kriegsflugzeugen bestehen und deren Bereitschaft durchschnittlich 80% betragen. Yusutisna sagte weiter, die Aufgabe der Indonesian Luftstreitkräfte TNI AU werden in Zukunft immer komplizierter sein. Deshalb werden TNI AU ihre Kräfte weiterentwickeln und fördern. Der Bau von acht Kriegsstaffeln sei ein Teil von der Planung der TNI AU stärker von dem Jahr 2005 bis zum Jahr 2024, fügte Yuyu Sutisna hinzu. Die internationale Welt sollte ihr globales Engagement stärken, um in der Bekämpfung der illegalen Fischerei in den verschiedenen Gewässern zusammenzuarbeiten. Das sagte die indonesische Ministerin für Maritime und Fischereiangelegenheiten Susi Pujiastuti am 6. Juni 2018 in Jakarta bei der Gedenkfeier des Internationalen Tages gegen illegale Fischerei. Ihr zufolge solle die Welt in den jeweiligen Operationsgebieten an jeden 5. Juni arbeiten. Dabei rief Ministerin Susi Pujiastuti die internationale Welt auf, den illegalen Fischfang stärker zu bekämpfen. Die Staatliche Universität Indonesiens, UI, besetzt den 292. Rang in der Liste der besten Universitäten der Welt, dem Kwakwaralli Sumun Weltuniversitätsrang 2018-2019 nach, liegen die Taiwanische Universität National Yang Ming und di Chinesische Universität Beijing Normal University in dem gleichen Rang mit der Staatlichen Universität Indonesiens UI. Direktor von UI, Professor Muhammad Anis, erklärte am Donnerstag, den 7. Juni 2018, im Universitätsgelände von UI in Depok West Java, dass UI von Jahr zu Jahr immer darum sich bemühe, die Bildungslokomotive des indonesischen Volkes zu werden. UI solle in der Lage sein, auf der internationalen Bildungsbühne gegen die anderen besten Universitäten der Welt zu konkurrieren, sagte Muhammad Anis weiter. Im Zufolge sei die Rangliste ein Beweis, dass die internationale Gemeinschaft die indonesische Hochbildung erkenne. Es sei auch ein Beweis, dass die indonesische Universität gegen die Universitäten aus Asien, Australien und Europa konkurrieren könne, fügte der Rektor hinzu. Indonesien und Singapur stimmen darin überein, zusammenzuarbeiten, um den Auswirkungen der digitalen Revolution gegen die Arbeitskräfte zu fortzukommen. Die Übereinstimmung ist das Ergebnis von dem Treffen zwischen dem indonesischen Arbeitsminister Hanif Dakiri und der singapurischen Arbeitsministerin Josephine Teo am Mittwoch, den 6. Juni 2018, in Genf, der Schweiz. Inmitten der Sitzung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Bei dem Treffen bedankte sich Minister Dakiri bei der singapurischen Regierung für die Zusammenarbeit im Arbeitskräftebereich durch die Stiftung Temasek Foundation und Singapore Polytechnic. In der Presseverlautbarung am Freitag, den 8. Juni 2018, in Jakarta brachte Minister Dakiri seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Indonesien und Singapur den Erfahrungsaustausch machen und die Finanzierungsschema zur Förderung der Fähigkeiten der Arbeiter durchführen könne. Außerdem können Indonesien und Singapur zusammenarbeiten, um über die Digitalisierung und die Industrierevolution 4.0 zu reagieren. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.263,79 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.094,28 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.923 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 29%. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 92%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau. saatnya namamu bergema.
Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Show the world.
Komentar. Di Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Malaysia deckt den Skandal von IMDb auf. Liebe Zuhörer, einer der Faktoren, der den Sieg der Koalitionspartei Pakatan Harapan bei den Malaysian Allgemeinwahlen im letzten Monat unterstützt hat, ist der großartige Skandal in der vorherigen Staatsregierungszeit, der den ehemaligen Premier Malaysia Najib Tun Razak verwickelt hat. Dieser Skandal ist eigentlich jemals von der Malaysian Polizei ermittelt worden, aber es ist einfach gestrandet. Das Malaysia Volk hatte möglicherweise es schon satt mit dem Regime von Najib, sodass bei den Allgemeinwahlen letztes Monat das Volk die Koalitionspartei, die die Opposition in Malaysia geworden ist, auswählte. Die Koalition wird von Anwar Ibrahim initiiert und von der charismatischen Figur und dem ehemaligen Premierminister Mahathir Mohamad unterstützt. Der Sieg der Koalition hat Mahathir Mohamad, der schon 92 Jahre alt ist, ausgewählt, um als Premierminister wieder inne zu haben. Die neue Staatsregierung hat zwei Agendas, und zwar den Korruptionsskandal in der vorherigen Regimeszeit zu ermitteln und die malaysischen Schulden zu reduzieren. Die malaysischen Schulden in der vorherigen Regierungszeit von Najib Tun Razak betrug mehr als 700 Milliarden Ringgit Malaysias oder etwa 177 Milliarden US-Dollar. Der malaysische Finanzminister unter dem Premierminister Mahathir Mohamad brachte aber zum Ausdruck, dass bis Dezember 2017 die malaysischen Schulden mehr als 1.000 Milliarden Ringgit Malaysias oder etwa 249 Milliarden US-Dollar betrüge. Die Summe dieser Schulden ist fast gleich mit 80% des Bruttoinlandsprodukts Malaysias. Um die Belastung der Schulden zu vermindern, hat Mahathir das Schnellzugprojekt, das Kuala Lumpur mit Singapur verbindet, gestoppt. Darüber hinaus hat Mahathir entschieden, das Gehalt seiner Minister zu schneiden. Er hat die Sammlung des Fonds zur Schuldenzahlung aufgerufen. Um seinen Schritt zu erleichtern, hat Mahathir ein Verbot zur Auslandsreise an Najib Tun Razak festgelegt. Die malaysische Antikorruptionsbehörde MACC ermittelt wieder den Korruptionsskandal von 1 MDB, dem staatseigenen Investitionsbetrieb Malaysias, der von Najib Tun Razak gegründet wurde, und untersucht wieder den ehemaligen Premierminister. In der Residenz von Najib Tun Razak wurde das Geld in Höhe von 114 Millionen Ringgit Malaysias oder etwa 28 Millionen US-Dollar beschlag genommen. Ein Panel, das Korruptionsdokument von IMDB wiederholt erforscht hat, hat einen Beweis bekommen, dass der Fondsstrom in Höhe von 42 Millionen US-Dollar, 10 Millionen US-Dollar in die Konto von Mahathir vorhanden sei. Um diesen Fall zu lösen, hat Mahathir den malaysischen Generalstaatsanwalt Mohamed Afandi Ali entlassen. Mohamed Afandi Ali hat Najib Tun Razak von der Korruptionsanklage IMPD befreit. Als Nachfolger hat Mahathir Tommy Thomas, ein indischer und nicht-muslimischer Anwalt zum Generalstaatsanwalt, vorgeschlagen. Er hat die Aufgabe, den Fall von IMDB zu lösen. Angesichts des Korruptionsskandals hat der Gouverneur der Zentralbank Malaysias, Mohamad Ibrahim, auch sich zurückgetreten. Es bleibe zu hoffen, dass dieser Skandal bald gelöst werden könnte und die Schuldigen eine Sanktion bekommen konnten. Malaysia soll seine Schulden reduzieren, die wegen des finanziellen Missmanagements des Staates hervorgerufen werden. Für Indonesien ist die malaysische Wirtschaft sehr wichtig. Malaysia ist der ASEAN-Mitgliedstaat, deren Stabilität den Effekt für andere ASEAN-Mitgliedstaaten, vor allem Indonesien, haben wird. Zurzeit ist Malaysia ein Landziel für 2,5 Millionen Arbeiter aus Indonesien. Sicher wird die Wirtschaftsfrage in Malaysia die Auswirkungen für die indonesischen Arbeiter in Malaysia bringen. Soweit der Kommentar.
Musik.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 8. Juni wie folgt. Die Schlacht von Troyes Rivers wurde am 8. Juni 1776 während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges im damaligen Troyes Rivers ausgefochten. Eine britische Armee unter Guy Carleton, Gouverneur der Provinz Quebec, verteidigte hier während der Verfolgung einer amerikanischen Armee einen Gegenangriff, der von John Sullivan angeführt wurde. Die amerikanische Armee in Kanada hatte mit der desaströsen Schlacht von Quebec Silverter 1775 einen herben Schlag erlitten. Umfangreicher Nachschub an Ausrüstung und Verstärkung erlaubte den Amerikanern bis 1776 im Umland von Quebec präsent zu bleiben, aber massiv überlegene britische Artillerie machte eine Belagerung unmöglich und Krankheit und Flucht dünnten ihre Reihen weiter aus. Der Vulkan Lucky auf Island bricht aus. Infolge des Ausbruchs, aber vor allem aufgrund der folgenden gravierenden Klimaveränderungen und einer Hungersnot sterben etwa 10.000 Menschen circa. Ein Fünftel der isländischen Bevölkerung. Der Ausbruch der Vulkanspalte der Lucky Krater, dem mehrere Erdbeben vorausgegangen waren, begann am 8. Juni 1783 und dauerte bis zum 7. Februar 1784. Er gilt als einer der größten in historischer Zeit dokumentierten Vulkaneruptionen. Die Eruption verwüstete einen erheblichen Teil des südlichen Island und hatte Auswirkungen in erster Linie auf Island, aber auch auf das gesamte globale Klima. Wegen des dadurch hervorgerufenen vulkanischen Winters kam es weltweit zu Missernten und Massensterben. Die Endrunde der 10. Fußball-Europameisterschaft wurde am 8. bis zum 30. Juni 1996 in England ausgetragen. Von dieser Europameisterschaft bis zur Europameisterschaft 2012 nahmen 16 Mannschaften in 4 Gruppen an der EM-Endrunde teil, während es zuvor nur 8 Mannschaften in 2 Gruppen waren. Seit der Europameisterschaft 2016 nehmen 24 Mannschaften in 6 Gruppen teil. Der Vize-Europameister von 1992, Deutschland, gewann das Endspiel im Londoner Wembley Stadion gegen Tschechien durch das erste Golden Goal der Herren von Oliver Bierhoff in der 95. Minute. Gastgeber England stellt mit Alan Shearer den Torschützen König und sieht im Halbfinale im 11-Meter-Schießen gegen Deutschland aus. Titelverteidiger Dänemark scheiterte bereits in der Gruppenphase. Österreich scheiterte der bereits in der Qualifikation, die Schweiz in der Gruppenphase. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Die Weltbank hat errechnet, dass das indonesische Wirtschaftswachstum 5,2% erreichen wird. Inmitten der globalen wirtschaftlichen Turbulenz setzt die Weltbank, dass das indonesische Wirtschaftswachstum 2018 5,2% erreichen wird. Dies basiert auf den Zahlen im ersten Quartal, die nach der Meldung der Weltbank im Juni 5,1% erreichte. Das indonesische Wirtschaftswachstum ist in diesem Jahr durch das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes etwa 5,2% gestiegen, da die einheimische Nachfrage stärker war. Das sagte der Direktor der Weltbank in Indonesien und Timor-Leste, Rodrigo Acef, am 6. Juni in seiner Rede in Jakarta. Acef erklärte weiter, der hohe Preis der globalen Waren rufe einen Anstieg der Investitionen in Indonesien hervor, vor allem bei den Maschinen, Geräten und Kraftfahrzeugen, die das schnelle Wachstum des Kapitals in der Periode der letzten 5 Jahren ergeben habe. Jeff meint, obwohl die Wirtschaftsaussichten Indonesiens in Zukunft noch positiv seien, gebe es aber noch Risiken wegen der Lage des globalen Finanzmarktes und der Störung des internationalen Handels. Um diesen Risiken entgegenzutreten, solle Indonesien die Makrowirtschaftsbasis als Puffer gegen die Auswirkungen der globalen Dynamik einsetzen. Das starke Wirtschaftsfundament Indonesiens könne in der Verteidigung der Inflationsrate und der Kreditrangs gesehen werden. Erklärte weiter, dass die Entwicklung Indonesiens in Zukunft von den Maßnahmen zur Verbesserung der Fähigkeit der Gesellschaften abhängig sein werde. Nach Angaben der Behörde für die Zentrale Statistik erreichte das Wirtschaftswachstum Indonesiens im ersten Quartal dieses Jahres 5,06%. Die Investition erlebte auch ein signifikantes Wachstum. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Seminations, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, nach Aceh, Sumatra zu reisen, die Kanji Rumbi Speise näher kennenzulernen. So bleiben Sie bei uns der Seminations im RRI Wood Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurswelle 9525 kHz Kanan si unsur sendung au ubo live stream voinews.id/jamanhoran. Die Spezialität Kanji Rumi ist ein Brei, der flüssig und weich gekocht wird. Er kann aus Reis, Kartoffeln und grünen Bohnen hergestellt werden. Diesen Brei kann man leicht überall finden. Mit seiner feinen Textur ist er von Kindern unter 5 Jahren und von alten Menschen einfach zu essen. Jede Gegend in Indonesien von Aceh bis Papua hat ihren jeweiligen Brei. Diese Essgewohnheit wurde von chinesischen Händlern während ihrer Handelszeit in Indonesien eingeführt und von den Indonesiern seitdem angenommen. In Indonesien ist der Brei salzig und in jeder Gegend unterschiedlich. Beispielsweise nennt man den Brei in Betawi, dem heutigen Jakarta, AC, und Manggul in Madura, Tinutuan in Manado, North Sulawesi, und Kanji Rumbi in Aceh. Kanji Rumbi ist der Brei, der beim Fastenbrechen während des Fastenmonats gegessen wird. Er ist nahrungsreich an verschiedenen Proteinen sowie Gemüse und sehr lecker. Im Fastenmonat breiten die Großmoscheen in Aceh beim Fastenbrechen den Brei Kanji Rumbi in großer Menge zu. Er wird dann gemeinsam beim Fastenbrechen gegessen. Wenn Brei übrig bleibt, wird er an die Bevölkerung im Umkreis der Moschee und an die Reisenden verteilt. Der Kanji Rumbi Brei hat einen einzigartigen Geschmack, da er reich an Gewürzen ist. Seine Grundlage besteht aus Reis mit Gemüse und gestampften Gewürzen. Man fügt dann auch nach Belieben Kartoffeln, Karotten, Ingwer, Kurkuma, Zwiebeln, Kokosnussmilch, Pandanus und Zitronengras hinzu. Für die Bevölkerung von Aceh ist Kanji Rumbi nicht nur ein Essen für das Fastenbrechen, sondern hat auch eine große Bedeutung zur Heilung bei Erkältung und Sodbrennen. Um den Brei Kanji Rumbi herzustellen, braucht man 2-3 Stunden. Er wird in einem Kochtopf mit einem Durchmesser von mehr als einem Meter über brennendes Holz gekocht. Das Feuer im Ofen mit Holz darf nicht aufhören zu brennen. Daher sollte man Holz dafür immer bereitstellen. Die Tradition der Herstellung des Kanji Rumbi Breies besteht in Übereinstimmung aller in der Dorfbevölkerung. Dafür wird in einen Fonds gemeinsam von der Dorfbevölkerung von der Fastenmonat gesammelt. Dies dient dazu, die Beziehung innerhalb der Bevölkerung zu stärken. In Banda Aceh kann man den Kanji Rumbi neben der Moschee Baurawi auch in kulinarischen Zentren finden. Außerhalb des Fastenmonats kann man ihn nicht leicht finden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Brei Kanji Rumbi aus Aceh. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesiens. Wir treffen uns wieder mit anderen interessanten Themen im gleichen Programm. Auf Wiederhören.
und das. Präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm des UNDAS. Die meisten indonesischen Einwohner sind Muslims. Es gibt verschiedene Theorien, wann Islam in Indonesien kam. Eine Theorie sagt, dass der Islam von den indischen muslimischen Händlern aus Gujarat in dem 13. Jahrhundert gebracht wurde. Andere Theorie sagte, dass der Islam von den persischen Händlern im 13. Jahrhundert gebracht wurde. Aufgrund der Theorien kann man sich vorstellen, dass der Islam in Indonesien schon lange existiert. Wir können das in vielen alten Museen sehen. Unser Programm Dies und Das erzählt heute über eine alte Moschee in der Stadt Ternate in der Provinz Nordmolukken. Die Moschee Sultan Ternate ist als die Moschee Sigi Lamo bekannt. Das Sigi Lamo in der Ternate-Sprache bedeutet die große Moschee. Diese Moschee ist die erste und die größte Moschee in Ternate in jener Zeit. Man sagt, dass Sultan Zainal Abidin diese Moschee bautete. Die anderen sagen, dass die Moschee erst im 17. Jahrhundert oder im Jahre 1606 in der Zeit von Sultan Saidi Barakati gebaut wurde. Di Moschee Sigi Lamo ist durch die harten Regelungen bekannt. Die Regelungen sind unter anderem, dass die Moschee für die Frauen verboten ist. Ohne Sarung darf ein Mann in die Moschee nicht eintreten. In jeder Gebetszeit wacht ein Mann, nämlich Balasuku, oder alle Männer, die in der Moschee beten wollen. Die Moschee hat auch einzigartige Ritualien, die Moschee mehr attraktiv machen. Eine davon ist die jährliche Tradition Kunutnacht, die in der 16. Nacht des Fastenmonats Ramadan veranstaltet wird. Bei der Tradition veranstalten der Sultan und seine Familien mit Hilfe dem Bobato Akhirat oder Religionsrat das spezielle Ritual Kolano Uci Sabia, das bedeutet, dass der Sultan in die Moschee zum Gebet kommt. Die strikten Regelungen wurden von den Vorfahren, nämlich Doro Bululu, Dalil Tifa und Dalil Moro, entstanden. Liebe Zuhörer, das war das Programm des UNDAS auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus Lampung. So bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesiens RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.it/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Tapisserie. Gute Unterhaltung.
Lampung say wawai, lampung say ragam, lampung say gayo, sang bumi wajurai, tetap reaman, patuh beriman, sejahtera bersih sehat rapi, reindah. Lampung say wawai, lampung say ragam, lampung say gayo, sang bumi wajurai, tetap reaman.
Liebe Musikfreunde, Sie haben das Lied Tapisserie von Cai Abang gerade gehört. Das Lied Tapisserie ist ein Motto von der Hauptstadt Lampung, Bandar Lampung. Das Wort Tapisserie ist die Abkürzung von Tertib oder Disziplin, Aman oder Sicher, Patuh oder Folgsam. iman oder Glaube, sejahtera oder wohlhaben, unbersih oder sauber, sehat oder gesund, rapih oder net, unindah oder schön. Dieses Lied erzählt über die Stadt Bandar Lampung, die Disziplin friedlich, folgsam, Glaube, glücklich, sauber, gesund, net und schön ist. Dieses Lied wurde von Semar Jaya komponiert. Dieses Lied ist im schnellen und fröhlichen Tempo. Diese Musik in diesem Lied ist im Malaysian Rhythmus, die aus Akkordeon, Tamburin und Klarinett ähnliches Holzinstrument besteht. Der Name Tapis ist nicht nur das Motto, sondern auch als der traditionelle Stoff von den Gesellschaften von Lampung. Bevor wir die Volkslieder aus Lampung weiter erzählen, hören Sie das Lied mit dem Titel Anak Rantau oder Wanderkinder, das von Jai Abang gesungen wird. Dieses Lied wurde von Semar Jaya komponiert. Es erzählt über den Kampf von den Wanderkindern, um ihren Wunsch zu erreichen. Dieses Lied wird auch mit dem malaysischen Instrument begleitet. Viel Spaß beim Zuhören.
Bahagia busadu nasib diri di lapar. Oh lawi tenis kopai nasib diri.
Musik Freunde, si haben das Lied anak rantau gerade gehört, das von Chai Apang Kesungan Wude. Zum Schluss unseres Programms Musik Regenbogen hören Sie das Lied mit dem Titel Sieger Lampung. Dieses Lied erzählt über Sieger. Sieger ist die Krone von der Braut aus Lampung, die dreieckig geformt ist. Diese Krone ist die goldene Farbe und hat 9 oder 7 verbeult. Diese Krone ist danach als Symbol der Provinz von Lampung. Das Lied Sieger Lampung erzählt über nicht nur Sieger, sondern auch der Ruf für Zuhörer, um die Tradition von Lampung zu schützen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass diese Lieder für Ihre Beobachtungen sind. Auf Wiederhören.
Sang bumi dua jurai, pepadun risai batin, jadi sai di lam lamban. Sigeni lambang sai agung, mahkota kebanggaan ram. Lestari ko adat lapung, guai anda.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.